Mit roten Rosen fängt die Liebe meistens an. Doch was kommt dann? Doch was kommt dann? Dann kommt ein Blick und dann vielleicht der erste Kuss. Und dann kommt, was kommen muss. Doch eines Tages reicht man.
Ja, hallo, ich begrüße euch und Sie wieder zum Podcast der Moralisten. Heute sprechen wir über das neue Stück, über den Reigen, der jetzt auch fast schon einen Monat läuft. Und wieder zu Gast im Podcast sind Manuel Kreitmeier und Florian Wetter.
Hallo.
Hallo.
Die Intendanten und Florian hat ja auch eine Schauspielerrolle in dem Stück. Vielleicht erstmal zu Beginn nochmal für die Zuhörer, worum geht es denn in dem Stück, gerade für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben?
Um Sex. Ganz lapidar. Also Alfred Kerr, ein Kritiker, Essayist der damaligen Zeit, hat geschrieben in der Kritik über den Schnitzlerschen Reigen, es ist ein, er gibt lächelnd die Komödie der unteren Zonen. Ja. Aber es ist natürlich Sex der Aufhänger zur Begegnung zwischen immer wieder neuen Paaren, also insgesamt 10 Figuren. Eine Figur aus der Szene bleibt übrig und geht in die nächste Szene. Also das heißt, jede Figur hat 2 Szenen. Und darum geht es eigentlich zu sehen, also wie sind die unterschiedlichen Personen in unterschiedlichen Konstellationen und wie ändert sich die Passung, wie ändern sich vielleicht die Bedürfnisse oder wie ändert sich sogar der Charakter. Und ein sehr gewagter Aufhänger natürlich. Ja, muss ich überlegen, das Stück ist von 1897, ja, also das ist schon sehr gewagt, Schlüpfriges auch als Aufhänger für ein Theaterstück zu verwenden.
Ich glaube, dass es sehr stark auch darum geht, dass der Sexualakt in dem Stück tatsächlich mehr wie also erklärt die Situation für einen Moment wieder, macht die Situation wieder ebenerdig, wenn man so möchte. Ja, also davor geht es eigentlich, es geht um den Kampf zwischen Menschen, es geht um den Kampf in Liebesverhältnisse, eine Art von nicht nur Geschlechterkampf, sondern ein gesellschaftlicher Kampf auch. Und der wird für einen Moment durch den Moment des Koitus sozusagen wieder, wird der Raum einfach geleert sozusagen von all diesen Anspannungen. Das ist, glaube ich, sehr stark das Thema des Stücks.
Ich frage jetzt mal ganz provokant, was hat euch daran interessiert, ein Stück zu inszenieren, in dem es nur um Sex geht?
Also zuallererst tatsächlich die Qualität des Textes. Es ist ein wahnsinnig guter Text und wir haben da oft die Diskussion, es gibt nicht so viele wirklich großartige Theatertexte. Theater war immer ein zeitverhaftetes Medium, das heißt, es gibt ganz viele Stücke, die sehr schnell gealtert sind, die immer Zeitthemen aufgegriffen haben, darin interessant waren, aber eben auch wie einige Jahre später schon nicht mehr so interessant sind. Und dieser Text ist einfach von einer ganz großen menschlichen, psychologischen Tragweite und hat einfach eine hohe, hohe sprachliche Qualität. Das ist der allererste Grund tatsächlich. Und wir wollten natürlich was über unsere Zeit erzählen, was man über diesen Text sehr schön tun kann. Weil wir natürlich, in einer Zeit leben, die wo zwar jeder auf Tinder und was weiß ich, welchen Plattformen die ganze Zeit unterwegs ist, aber Sex trotzdem eigentlich wieder eine Art tabuisiertes Thema fast wird. Man hat eine politische Correctness in dieses Thema reingebracht, die eigentlich der Sache selber ja fast entgegensteht. Sex ist ja oft eine Entladung und auch oft tatsächlich ein Machtapparat. Ich glaube, dass das Kampf innerhalb von Beziehungen über Sex ganz oft gelöst wird. Das heißt, Macht und so etwas spielt eine Rolle in der sexuellen Handlung. Und ich glaube, das versucht man mal heutzutage sehr zu negieren, dass es so ist. Aber ich glaube, es ist aus der menschlichen Natur eben schon so. Und das ist interessant, das anhand des Textes zu zeigen, weil Schnitzer das eben sehr psychologisch feinsinnig darlegt.
Und natürlich ist Sex der Aufhänger zu dem Stück. Aber was ja erzählt wird, ist eben zwischenmenschliche Begegnung. Ja. Und eher das auch stilistisch in den unterschiedlichen Paarungen doch immer wieder sehr frisch nimmt. Also kommt auch eben darauf an, wie involviert diese Figuren denn tatsächlich sind. Das, die Eröffnungsszene Dirne und Soldat, das ist ganz klar, da geht es nur um Sex in dem Moment. Ja. Und dass eine Szene zwischen zwei Eheleuten natürlich einen anderen Schwerpunkt hat, ist natürlich auch klar. Und auch sehr schön ist dieses Moment des Tragisch-Komischen bei Schnitzler, ja schon in dem ganzen Oeuvre. Ja. Es ist immer wieder sehr melancholisch. Es ist sehr, sehr poetisch, es ist sehr klug und philosophisch und dann wirklich zum Schreien komisch in Details, ja. So zum Beispiel, wenn das Stubenmädchen nach dem Sex zum Soldaten sagt, ach Gott, sie machen sich ja mit einer jeden so, und er sagt, ah, das wär's viel. Ja, und diese Feinheiten irgendwie, die wo kleine Sätze, die so nebenher gesagt werden, eigentlich so sehr den Kern der Sache treffen, das ist fantastisch bei Schnitzler. Also wirklich eine ganz, ganz große Qualität im Schaffen dieses Autors, den ich wirklich schon seit sehr langer Zeit sehr, sehr lieb habe einfach.
Und man muss sagen, dass natürlich nicht nur das Persönliche der Figuren interessant ist, sondern das Gesellschaftliche, das im Persönlichen sie ausdrückt. Also ich halte das für ein hochpolitisches Stück, weil es ein gesellschaftskritisches Stück ist, das eben zeigt, wie sozusagen gesellschaftliche Zustände und gesellschaftliche Deformationen sich im Persönlichen ausdrücken und dort eben zu diesen Konflikten führen. Das halte ich für hochinteressant.
Ihr habt das Stück ja in die 70er Jahre verlegt und für mich hat dieses Thema der Selbstverwirklichung auch ein bisschen wieder da reingespielt. Ich fand auch diesen Wohnwagen, den ihr ja, es ist ja im Prinzip das Eins, also die Bühne ist ja dieser Wohnwagen, um den sich alles dreht und in dem sich alles abspielt. Und ich fand das ein ganz spannendes Bild. Ich habe mich gefragt, warum ihr den Wohnwagen genommen habt als Bühnenbild und im gleichen Moment gedacht, das ist für mich auch so ein bisschen dieses Zeichen von irgendwie, man ist immer auf dem Sprung oder man ist irgendwie immer unterwegs und dass Sex vielleicht auf dem ersten Blick ein Ausweg daraus ist, ja, weil man irgendwie dann einmal zum Höhepunkt kommt und was Rauschhaftes erlebt. Ja. Aber ist es denn wirklich ein Ausweg oder ist es etwas, was eigentlich nur Symptom ist?
Also das ist sehr richtig gesagt von dir. Der Wohnwagen ist natürlich sozusagen Metapher für Heimatlosigkeit, für die Heimatlosigkeit, die Einsamkeit der Figuren, die sozusagen, und der steht ja wie auf einem Abstellplatz am Rande der Stadt, so war es eigentlich gedacht. Und den sucht man auf, um einen kurzen Moment der Entspannung von gesellschaftlichen Konflikten zu erleben, also einfach kurz wie runterzukommen, kurz eine Auszeit zu nehmen. Man geht vor die Stadt in einen Wohnwagen mit einer anderen Person und hat das Gefühl, hier ist die Welt noch in Ordnung, aber die Welt ist eben auch da schon nicht mehr in Ordnung, weil die Leben von diesen beiden Figuren reinspielen in die Auszeit. Die kommen beide, die haben ihre Leben hinten dran, die nehmen sie mit in den Wohnwagen und deswegen ist es nicht draußen. Aber das ist die Illusion, die die Figuren natürlich haben, dass sie wie so entfliehen könnten aus ihren gesellschaftlichen Zuständen, Umständen und Verstrickungen.
Können Sie das denn, Flo? Du spielst ja auch den Graf und den Gatten. Klappt das?
Ja, nein. Es klappt nicht. Es ist immer nur für einen Moment. Ja, ist ganz klar. Sie steigen aus für einen Moment und das ermöglicht ihnen in einer neuen Konstellation was Neues auszuprobieren. Deswegen ist die Szene zwischen den Eheleuten interessant, weil die müssen sich wieder miteinander kriegen, ja. Und das ist eigentlich sehr klar, dass der Ehemann sagt irgendwie, ja, wir haben schon, man muss ab und zu vergessen, dass man ineinander verliebt ist, sonst wäre man es nicht mehr. Und dann hat man in den 5 Jahren irgendwie halt mal punktuell irgendwie eine Romanze und dann lebt man wieder nebeneinander hin. Das ist deren Möglichkeit. Also es ist wie, da ist der Sex miteinander haben auch einen Ausweg oder auch eine Erleichterung in diesem Ehezustand. Also alle Figuren sind in gewisser Weise in gesellschaftlichen Umständen gefangen, treten kurzfristig raus, begegnen jemanden anderen aus einer tatsächlich ganz anderen Schicht teilweise, ja, und probieren sich neu aus.
Und sind doch in ihren Zwängen gefangen.
Und bleiben doch Gefangener ihrer selbst, ja.
Ich glaube, wenn ich das kurz noch sagen darf, das Stück ist ein unglaublich düsteres Stück. Es ist ein Untergangsstück. Das sieht man erstmal nicht auf der Oberfläche dieser Fin de siècle Walzer-Seligkeit, dieses glänzenden Wiens, das sozusagen tanzt und weiter tanzt und dieser K&K-Dynastie mit dem alten Kaiser, der 300 Jahre weiterhin regieren wird. Aber ich glaube, dass das Stück von einer Untergangs einer Wahrnehmung des Untergangs durchdrungen ist, weil alle Figuren merken, dass das Konstrukt, das sie sich gebaut haben, der Ehemann mit der Ehe und der heiligen Ehe und der idealisierten Frau, der Graf mit der Idee, das alles ist doch nur ein Reigen, das alles ist doch nur ein Tanz, der ewig weitergehen wird, dass sie alle wissen, dass das nicht stimmt. Sie halten, glaube ich, auch so sehr fest an diesen Vorstellungen, weil sie eben den Untergang spüren. Und ich glaube, da ist eben auch Schnitzler wirklich ein Seismograf seiner Zeit. Ich glaube, dass der Untergang und dass diese, ich würde jetzt nicht sagen, dass der 1914er Krieg schon sozusagen fühlbar ist, aber der schwingt, ich glaube, es schwingt eine Atmosphäre einer Endzeit mit. Und ich glaube, das macht das interessant. Und die Figuren haben auch so einen Drang nach Leben und nach Glück und nach dem kurzen Moment einer sexuellen Vereinigung, weil sie so sehr diesen Untergang spüren.
Sehr spannender Punkt. Was ich auch noch interessant finde, im Buch werden die Sexszenen ja nur mit so einer gestrichelten Linie gezeigt. Mhm. Wie habt ihr diese Herausforderung angenommen als Theatermacher?
Also es war wirklich für uns sehr wichtig, da dem Schnitzler treu zu sein und das wirklich nicht zu zeigen. Es gibt nur die allererste Szene zwischen Dirne und Soldat, wo ich mich entschieden habe, sie zu zeigen, auch um einen Schockmoment zu setzen. Die findet ja direkt im Zuschauerraum statt. Die ist sehr kurz und die ist sehr voller Freude. Es ist der einzige sexuelle Moment im Stück, wo ich beiden Schauspielern auch gesagt habe, ich möchte, dass ihr das spielt, was für eine Freude das ist, wie viel Spaß ihr habt. Das ist ein kurzer Moment, wo man wirklich das Gefühl hat, Sex ist was Schönes einfach auch. Den wollte ich zeigen und alle anderen sind ja hinter dem Wohnwagen. Man sieht nur den Wohnwagen wackeln, es ist im Wohnwagen, es wird immer weggeblendet, um das eben auch nicht zu zerstören, was der Schnitzler da geschaffen hat, das eben nicht zu zeigen.
Ich finde auch, dass Sex oft auch in eurer Inszenierung gar nicht so eine positive Konnotation unbedingt hat. es gibt zum Beispiel diese Szene im Wohnwagen, wo du, Flo, filmst mit dem süßen Mädel zusammen als Gatte, wie ihr irgendwie zusammen flirtet. Und das finde ich auch eine ganz besondere Szene. Also das finde ich ganz toll umgesetzt. Es wird dann auf einem Beamer, also es wird auf die Oberfläche des Wohnwagens dann projiziert, was in diesem Wohnwagen passiert, sozusagen live von der Kamera. Ja. Kannst du mal beschreiben, wie seid ihr auf diese Szene gekommen? Warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden? Ich fand das, glaube ich, mit die stärkste Szene.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch diese Sache, den Wohnwagen zu Ende zu denken. Ja? Der Wohnwagen ist ja nicht nur eine Staffage, sondern er ist ein Mitspieler. Und man sieht ihn von vorne, man sieht ihn mit offenen Fenstern, geschlossenen Fenstern, Tür auf, man sieht vielleicht auch mal die Badezimmertür auf, aber man sieht nie wirklich rein. Und wir fanden, es muss eine Szene geben, wo man die Möglichkeit hat, auch zu sehen, was da drin vorgeht. Und auch da ist übrigens der Moment des Sex ausgespart. Da wird die Kamera einfach irgendwo ins Leere gehalten und dann gibt's einen Black, also geht die Klappe dann zu. Das kriegt man auch nur am Rande mit. Ja? Also die Intimität bleibt gewahrt. Aber trotzdem ist gerade dadurch Intimität nochmal anders genommen, ja, dadurch, dass man es wirklich sieht, wie die Kamera dem Gegenüber so auf der Pelle hängt, ja, dass man wirklich versucht, so ganz nah an den Mund, wo die Sahne noch dran ist und so, also diese Distanz, die man natürlich immer hat im Theater, Bühne und dann der Abstand zum Publikum, die in gewisser Weise für diesen Moment zu kassieren.
Und wichtig war auch für einen Moment mal diesen ganzen Schmutz unter dem Teppich mal zu zeigen. Also es war auch ganz, also mir war es ganz wichtig, dass dieser Wohnung, dass es innen auch schäbig ist und dass ja dass da eklige Poster hängen, wie in so einem billigen Bordell und dass er die Tür, diese Schranktür aufmachen, da so eine Packung Kondome liegt. Also einfach auch, um wirklich zu zeigen, dass es eben auch wirklich nicht nur die glänzende, schöne Wien-Atmosphäre, sondern sozusagen, wenn ich die Türe zumache, ist da auch der ganze Schmutz und die ganze Gewalt aus. Eine ganz, auch eine Szene, die ja fast Missbrauchcharakter hat. Also das die ganze Gewalt und der Schmutz und dieses Überwältigen des anderen und dieses, da ist diese Machtkonstellation ganz extrem gezeigt. Und es war wichtig, mal zu zeigen, dass das sozusagen hinter der schönen Atmosphäre eines Sommer-Open-Airs und dieses schnuckeligen Wohnwagens mit den Flower-Power-Blumen und den Retro-Vorhängen, dass da drinnen wirklich auch der Schmutz ist. Ja, also gibt es das berühmte Lied von Reinhard May bei Hempels unterm Bett. Das ist, wie es unterm Bett bei Hempels aussieht. Da ist der ganze Dreck.
Ja, und dann ist es... was du ja auch sehr schön gemacht hast, ist die einzelnen Szenen auch stilistisch anders zu nehmen. Ja, also es ist, jede Szene hat einen anderen Charakter. Es ist mal irgendwie die flockige Retro-Komödie und jetzt eben die Szene, über die wir reden, das ist eigentlich wie ein Uli Seidel-Film. Ja, also es ist ein ganz kruder Sozialrealismus, sowas ganz Böses, ja, sowas, wo man sich auch durchaus ekeln kann.
Ich finde auch tatsächlich, dass das ist, was an dem Stück und auch der Inszenierung tatsächlich besonders gut funktioniert, sind diese verschiedenen Tempi und diese verschiedenen Stile, die es hat. Also eben die Uli Seidel-Szene, so eine, ich habe oft an diese 70er-Jahre-Filme bei anderen Szenen gedacht, diese Paukerstreich-Filme, Hurra, die Schule brennt, dieses ganze Zeug aus den 70ern, so eine Szene gibt es auch mit diesem alberigen Humor und diesem typisch deutschsprachigen albernen Humor aus der Zeit, irgendwie sowas zu machen und dann so eine ganz lyrische Szene mit dem Grafen am Schluss zu machen. Also auch zu zeigen, dass das alles Stilelemente sind, die man da verwendet und bewusst auch einsetzt, um was über die Zeit zu zeigen. Weil das Stück ist ja in die 70er Jahre verlegt von mir und ich wollte auch was über die 70er Jahre sagen und eben auch was über unsere Zeit sagen. Ich glaube, wir leben in ähnlich hysterischen Zeiten wie in den 70ern. Und das, glaube ich, geht wunderbar, gerade im Rückblick auf die Zeit, mit den Mitteln der Zeit. Also eben diese deutschsprachigen Komödien und diese Szene mit der Schaufel und dem Dichter, die sowas hat wie Peter Handke trifft auf Zara Leander. Also wo der Clash auch ist, die junge Generation der Publikumsbeschimpfung und der alternde Ufa-Star in den 70ern, ist das alles sozusagen kulminiert noch da. Du hast die Altnazis überall, du hast im Fernsehen noch die Marika Röck, die Zara Leander, den Heinz Rühmann und du hast dann den Peter Handke und du hast diese stetigen Diskussionen über Marxismus, Leninismus, Maoismus, du hast das Ganze clasht komplett zusammen und das ist wie heute, glaube ich. Du hast heute die Boomer gegen die junge Generation und die letzte Generation gegen irgendwie schaffen muss ich wieder lohnen und gegen die das und das und das und ich glaube, das alles clasht und die Figuren in dem Stück sind dieser Zeit, in der sie leben und die man ihnen da in der Inszenierung zumutet, eben auch ausgeliefert. Ja, und das, und die leiden darunter und sie versuchen daraus zu entfliehen.
Ja, tragische Figuren hatte ich das Gefühl auch. Und was mich in dem Zusammenhang auch noch interessieren würde, Flo, wie ist es denn, so eine Figur zu spielen, die eigentlich so für sich steht und nicht wirklich in Interaktion tritt mit der anderen Figur, die nicht versucht sozusagen im Team mit der anderen Figur zu spielen?
Ja, das ist anspruchsvoll tatsächlich. Das ist mir erst vor einer Woche oder sowas aufgegangen, weil normalerweise ist es beim Schauspiel so, du setzt einen Impuls und gibst der Partner nimmt den Impuls auf und gibt dir einen zurück und dann ist es wie ein Ping-Pong-Spiel. Und bei dem Stück geht es darum, das zu zeigen, dass man eigentlich mit den Impulsen des Gegenübers nichts anfangen kann. Ja, dass die hinten runterfallen, dass man sozusagen seinen eigenen Impuls spielt. Der Ehemann oder der Gatte macht das süße Mädel ja wirklich platt, die ganze Zeit bedrängende Fragen irgendwie. Wer ist dies? Wo bist du da? Wo bist du gewesen? Wie hat er geheißen? So, das wirklich unter Druck setzen, aber nicht wirklich eine Begegnung zulassen. Und das erfordert in gewisser Weise auch eine andere Art zu spielen, als wenn ich in einem anderen Stück ist es dann viel mehr so, dass man sich bemüht zum Zusammenspiel. Und hier ist es so, dass die Begegnung zum Beispiel für mich als Schauspieler das erste Mal dann tatsächlich richtig in der Szene mit der Schauspielerin, wenn sie sich mal sehen. Und wenn sie sich mal wahrnehmen gegenseitig. Und dann kann was fließen. Und das ist sehr spannend zu erleben, jetzt mal rein auch aus der professionellen Sicht. Das ist wie, wenn man dann die Schleuse aufmacht und den Partner wahrnimmt. Ja, so. und nicht blockt und seinen Stiefel spielt. Ja.
Aber das kommt natürlich erst ganz am Ende, die Szene, kommt von der du redest, das sind die letzten beiden Szenen.
Ja.
Und davor ist tatsächlich so ein bisschen stehen die Figuren sich als Fremde gegenüber. Ja. Also es sind wirklich Fremde, die sich begegnen und die auch es nicht schaffen eigentlich größtenteils, außer im sexuellen Akt irgendwie eine Kommunikation einzugehen.
Mhm. Noch eine Frage an dich, Flo, weil ich das auch sehr interessant fand. Die Schauspieler spielen ja teilweise sehr gegensätzliche Rollen. Zum Beispiel der Jochen Kruse spielt ja den Soldaten, der so ein bisschen brachial ist, und das süße Mädel. Mhm. Und du spielst diesen rabiaten Gatten und gleichzeitig aber auch diesen ganz, ganz freundlichen Grafen.
Ja.
Wie ist das für euch Schauspieler gewesen, so verschiedene Rollen in einem Stück einzunehmen?
Toll, das ist das Beste, was einem passieren kann, wenn man die Chance hat. Nein, das ist toll, konträre Figuren zu spielen, weil die Leute ja dann doch immer denken, irgendwie sie haben dich eingetütet, wenn sie dich in der Rolle erlebt haben. Also klar, je öfter dich jemand sieht auf der Bühne, desto mehr Facetten kannst du zeigen von dir. Und an einem Abend wirklich zwei vollkommen unterschiedliche Facetten von Persönlichkeit auf die Bühne zu bringen, ist fantastisch. Also das feiere ich sehr. Also auch gerade diese beiden Typen in ihrer Gegensätzlichkeit. Und ich bin froh, dass ich mit dem Grafen schließe, der so ein lieber Kerl ist, und nicht mit dem Gatten, der wirklich ein Widerling ist. Also dann hat man eher den Vorteil, dann in guter Erinnerung behalten zu werden.
Ihr habt den Reigen ja auch schon einmal aufgeführt. Und Dorian Gray hattet ihr ja auch schon einmal aufgeführt. Was hat euch jetzt beim Reigen, ihr habt gesagt, bei Dorian Gray war es so, dass ihr, dass es einfach ein Meilenstein für euch war in eurer Entwicklung. Warum habt ihr euch dazu entschieden, den Reigen nochmal aufzuführen? Und gibt es da Sachen, die groß anders sind als bei der ersten Inszenierung? Wann habt ihr das überhaupt inszeniert zum ersten Mal?
Das war unser allererstes Open Air.
2011.
Ja, also es ist eigentlich alles daran anders. Vor allen Dingen ist aber die Substanz, die der Sache gegeben wurde, eine ganz andere. Wir haben damals, blöd gesagt, viel naiver einfach lustige Figuren zeigen wollen. Also tatsächlich mehr auf den Witz des Stückes inszeniert und mehr darauf, dass da eben kuriose Figuren aufeinandertreffen und überhaupt nicht berücksichtigt diesen gesellschaftlichen oder politischen Gehalt des Stückes. Und auch nicht berücksichtigt die sehr viel feinere Psychologie, die Figuren tatsächlich haben. Das sind eben alles überhaupt gar keine Knallchargen oder Karikaturen. Die haben eine komische Wirkung teilweise, weil sie so verstrickt sind in ihr Leben oder in ihr Verhalten. Aber das sind alles wirklich Menschen aus Fleisch und Blut, die der Schnitzer auf die Bühne bringt. Und das war mir ein sehr großes Anliegen während der Arbeit, die Figuren zu unterfüttern mit einer wirklichen Geschichte. Also gerade der Gatte, da haben wir lang drüber geredet, inwiefern eben der Gatte tatsächlich eigentlich ein Homosexueller ist, der das überhaupt nicht auslebt und der es auch in höchster Weise an sich hasst. Also er hasst eigentlich sein eigene die als Imperfektion waren, er nimmt seine Sexualität als Imperfektion wahr, die hasst er und deswegen redet er so auf diese Gemahlin ein, ja, niemals zu sündigen, ja, nie den Weg der Tugend zu verlassen, weil er das an sich selber so hasst, dass er das immer wieder tun muss, weil er sozusagen seine Sexualität nicht bekämpft kriegt oder nicht genug unterdrückt kriegt. Und das ist natürlich eine Riesengeschichte, die man einer Figur gibt, die dann auch mitzuspielen ist in jedem einzelnen Satz. Und das macht es auch sehr anspruchsvoll zu spielen, diese Figuren nicht als Karikaturen zu spielen, sondern immer als Menschen mit einem richtigen Konflikt und mit einer tragischen Dimensionen. Das ist definitiv ganz anders. Vieles von der Grundidee mit dem Wohnmobil, das haben wir übernommen. Das war auch damals schon eine gute Idee. Aber auch wie bei Dorian Gray, ich habe es natürlich auch komplett von vorne bis hinten neu überlegt dann während dem Arbeiten.
Und wir haben drei neue Leute jetzt auch bei der mal so Jochen und ich sind die einzigen, die aus dem alten Team jetzt da mitgespielt haben. Markus Schlüter kommt dazu und dann die Chris Beer und die Chris Meiser, die Frauenfiguren noch spielen. Das bringt von Haus aus auch die Notwendigkeit mit sich, die Figuren neu zu nehmen, weil jeder Schauspieler natürlich was anderes einbringt, ja, und eine andere Persönlichkeit hat und andere Schwerpunkte setzt dann. Und das geht meinen Kolleginnen und Kollegen nicht anders, glaube ich. Also dass man einfach ja, wann immer man auf eine Rolle stößt, muss man erstmal schauen, auch irgendwie, was hat das mit dir zu tun? Und natürlich, wenn es jemand anders ist, verändert das.
Es ist auch einfach interessant, dass der Text selber so viele Widerhaken hat, die beim ersten Mal mir gar nicht so bewusst waren. Also gerade auch die Szene mit dem Soldaten, wo du sagst, der ist sehr rabiat. Ich glaube, der Soldat ist hoch traumatisiert, weil er hat zwei Sätze, die eben sagen, dass er sagt, ich weiß nicht, wie lange sozusagen das Leben noch geht, ich weiß, ich kann morgen tot sein. Das heißt, der ist in einem Denken, ich muss das Leben jetzt genießen, weil morgen kann es zu spät sein. Und das führt ihn dazu, so rabiat vorzugehen gegen dieses Stubenmädchen, das ist ja fast eine Vergewaltigung, die da stattfindet. Und das sind Sachen, die auch beim Inszenieren sehr schwer waren. Also wo zieht man da die Grenze? Was ist die Grenze des Zeigbaren? Wo verstört man auch ein Publikum zu sehr? Wo wird man auch dann der Figur untreu? Ich habe dann lange gerade bei dieser Szene überlegt, kann man das so zeigen, weil er schubst sie würdig hinter diesen Wohnwagen. Er hat einen Satz auch, der ganz klar sagt, es ist mir jetzt egal, ob du dich hier gerade wehrst, das wird jetzt hier durchgezogen, weil ich das jetzt hier brauche und will. Und sie möchte eigentlich erst mal ihn kennenlernen und würde definitiv jetzt gerade nicht mit ihm schlafen. Und ich hatte da sehr Bedenken, wie das angenommen wird vom Publikum, weil das schon gerade auch die zweite Szene ist gleich. Ob man dann gleich als Zuschauer sagt, boah, das will ich aber eigentlich nicht sehen, es ist ja gerade fast eine Vergewaltigung passiert, das möchte ich nicht sehen und jetzt eine Sommerkomödie und so weiter. Aber das wird sehr schön angenommen vom Publikum, dass die Leute wirklich eben die Ambivalenz des Textes und der Inszenierung zu schätzen wissen und, glaube ich, eben zwar verstört werden davon, aber es nicht ablehnen. Und ich glaube, die Gefahr ist auch gerade bei so einem Text eben da, dass man es dann ablehnt.
Und liegt auch in der Natur des Textes, weil Schnitzler ja immer dann doch leicht bleibt. Ja? Auch die Art und Weise, wie er schreibt, mit sehr vielen Füllseln, dass es so, wie der Graf sagt, bitzi Fräulein Schauns, ja, so, ich habe mir gedacht, das, und immer es bleibt immer auf so einer Gesprächsebene, auf so einer lockeren Gesprächsebene und kriegt dadurch nicht die existenzielle Schwere, aber die Sätze, die treffen, sind trotzdem drin und sie sind zwischen dem ganzen flockigen Parlieren eben versteckt und dadurch treffen sie so gut, ja, und dadurch trifft auch die Klugheit, weil sie nicht so gelehrt und so beschwerlich weise daherkommt, so ich bin jetzt hier ein großer Theatertext, ich bin jetzt große Weltliteratur, sondern eigentlich die ganze Zeit sagt, ach ja, ich bin ja eigentlich nichts.
Ja, so. Ja genau, und auch halt überhaupt nicht belehrend ist. Er zeigt natürlich, und das ist natürlich auch ein ganz wunderbarer Aspekt an diesem Text, er zeigt, dass all diese Figuren überleben werden. Keine dieser Figuren geht in den Opferstatus. Selbst wenn ihr, wie dem Stubenmädchen, zweimal eine sexuelle Begegnung passiert, die beides mal sehr unerfreulich ist, hat sie irgendwie so ein, okay, das war jetzt richtig scheiße und es wird mir auch nicht nochmal passieren, dass ich so blöd bin, aber sie haben so ein, es muss weitergehen und ich lasse mich nicht unterkriegen und ich lasse mich auch nicht zum Opfer machen, ich mache mich selber nicht zum Opfer. Und das fand ich doch was sehr Interessantes und auch sehr Lohnenswertes an diesem Text zu zeigen, weil wir leben ja nun doch mal in Zeiten, in der man sehr schnell immer in einen Opferstatus geht und sehr schnell immer sozusagen gleich sich, ja, die ganze Zeit mal militant zur Wehr zu setzen zu müssen, weil man ja von der Gesellschaft so zum Opfer gemacht wird. Und das finde ich an dem Text sehr, sehr, sehr schön und sehr positiv und auch sehr lohnenswert, ihn sich anzuschauen.
Das finde ich einen spannenden Punkt. Also ich finde, es ist auch oft sehr subtil in dem Text, aber genau deswegen trifft es ja auch so gut. Ich habe auch, musste mehrmals in einem Stück lachen. Auf der anderen Seite habe ich dann, ist mir das Lachen auch manchmal so ein bisschen im Hals stecken geblieben, weil ich dachte, gut, wir sind jetzt 100 Jahre später, aber so ganz viel weiter sind wir irgendwie auch nicht. Oder wir sind ja auch...
Der Mensch ist immer derselbe. Der kommt in neuen Verkleidungen und er hat neue Bühnen, die er bespielt, neue Spielfelder. Es gibt neue Gerätschaften, die völlig andere Notwendigkeiten des Lebens mit sich bringen. Das haben wir ja auch durch die ganze Technologisierung, die wir erleben, die Digitalisierung. Und meine Güte, was hat sich unser Leben verändert jetzt auch allein in den letzten 10 Jahren, wenn wir jetzt, oder 12 Jahren, wenn wir zurückblicken, als wir den Reigen das letzte Mal das erste Mal gemacht haben. Und insofern gibt es kein Weiter. Ja, es gibt immer nur den Menschen in Bedrängnis, der versucht zu überleben, so gut es geht. Mit den Mitteln seiner Zeit, mit den Möglichkeiten, den Gegebenheiten seiner Zeit und auch den Nöten, die diese Zeiten eben mit sich bringen.
Aber Emi, du sehr richtig sagst, der Versuch zu überleben. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir heute oftmals vergessen, weil wir eben doch oft in der Gesellschaft gerade in so einer ganz schlimmen Endzeitdepression sitzen, als ob es für dich jetzt zu spät ist und es ist ausweglos, macht alles keinen Sinn, wir können uns nur verkriechen und die Decke über den Kopf ziehen oder meditant werden. Und ich glaube, der Schnitzer zeigt sehr wohl auch Auswege aus sozusagen, zumindest im privaten Bereich oder für die eigene Person. Er zeigt, dass die eigene Person Grenzen der Angreifbarkeit hat oder irgendwie sagt, hier ist mein Panzer, bis dahin lasse ich mich verletzen, aber eben auch nicht weiter. Und das ist eine gute Botschaft und eine notwendige Botschaft.
Eine sehr aufklärerische Idee eigentlich, dass man den Menschen als Zweck und nicht als Mittel begreift, also kantische Position. Also der Mensch als Zwischenmenschlichkeit, als Setzung zu nehmen und nicht nur das Gegenüber zu nehmen als Mittel zum Zweck, dadurch, dass ich jetzt mit jemandem ins Bett gehen kann, sondern wirklich auf die Begegnung selbst zu setzen.
Ja, aber nicht nur das, sondern einfach auch auf sich selbst zu setzen. Ich glaube, es gibt eben Grenzen der Begegnung im Stück, wo die Figuren sagen, bis hierhin lasse ich das zu und lasse mich auch verletzen und hier schütze ich mein Selbst, hier schütze ich zumindest einen letzten Teil meines Individuums und meiner Individualität und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir heute das Gefühl haben, angesichts des Klimawandels oder angesichts dieser ganzen katastrophalen Situationen ist das Ich auch in keinster Weise mehr wichtig. Aber ich glaube, jeder Mensch ist für sich trotzdem auch ein Universum, auch wenn er in einem anderen Universum nochmal steht. Und das zeigt der Text schon, dass es auch gilt, nicht nur das Drumherum zu retten, sondern auch das eigene Universum irgendwo noch zu retten, weil sonst können wir uns alle nur noch von der Klippe stürzen.
Das darf nicht das Schlusswort sein. Was können wir denn konkret daraus lernen vielleicht noch? Was nehmt ihr daraus mit?
Ich glaube, der Schnitzer zeigt, dass trotzdem die Sanftheit siegt, dass trotzdem irgendwie auch der Humor siegt, dass trotzdem auch die Relativierung wichtig ist, dieser Schrecklichkeiten, die diese Figuren in diesem Stück ganz klar erleben. Ich sagte ja vorher, es ist ein dunkles Stück, es ist ein Stück sicherlich, wo die Figuren den Untergang am Horizont schon spüren, aber es ist auch ein Stück, das zeigt, trotzdem gibt es Lebensfreude, trotzdem tanzt man weiter, trotzdem trinkt man weiter Champagner, raucht doch noch eine Zigarette, auch vielleicht oder gerade deswegen, weil es vielleicht so sein könnte.
Und so endet auch der Abend, ja, der Graf, es kommt das Stubenmädchen wieder, die steht gerade auf und der Graf sagt, Guten Nacht, und sie sagt, Guten Morgen, und er sagt, ja, freilich, Guten Morgen.
Genau, es geht immer weiter.
Und es geht weiter und der Manu hat einen sehr schönen kleinen Schnörkel dran inszeniert, dass nämlich der Graf dann sich noch eine Zigarette auf die Zigarettenspitze steckt, die Zigarette anzündet und dann kommt eine sehr schöne Jazz und er raucht und schaut dem Stubenmädchen nach, ja, wie sie gerade die Wäsche aufhängt und hat ein Lächeln dabei und ich finde das immer sehr schön, wenn aus dem Publikum auch ein Lächeln kommt, wenn das sich überträgt, ja, von dem dieses Nicht-Aufgeben, auch der Graf, der immer irgendwie auch so ein bisschen allein ist, trotzdem wieder jemanden zu haben, für den sich zu schwärmen lohnt, immer wieder neu.
Und deswegen es ist eine Jazz-Version eines Schlages, also einer Operette und dieser Schlager, der da kommt, in dieser wunderbaren Jazz-Version, der heißt Grüß mir die Süßen, die reizenden Frauen im schönen Wien. Und ich glaube, wie der Flo sagt, am Schluss bleibt doch noch eine Schwärmerei, es kommt doch noch eine neue Verliebtheit, es ist trotzdem ein schönes Wien und es gibt immer noch die schönen Frauen in dem Wien. Und ich glaube, mir war es auch wichtig, nochmal am Schluss, es ist ein Stück, die Frauen sind die Sieger in dem Stück, obwohl sie eigentlich im Stück in den meisten Szenen sehr schlecht behandelt werden von den Männern, bleiben sie am Schluss eigentlich vielleicht auch das das Lebenswerte, das Schöne oder der Spirit oder so etwas von diesem Wien oder von dieser, so, das Schöne bleibt, der Spirit des Schönen bleibt vielleicht übrig, dann doch auch noch zu allem Untergang.
Damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuhörern und bei euch beiden für das Gespräch. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe und wünsche unseren Zuhörern noch einen schönen Tag.
Und wir danken dir, mein lieber Damian. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.